Ich begrüße die Frühaufsteher in der Runde und möchte gleich erstmal fragen, also heute im Vortrag geht es ja um die Benutzung von Kryptowährungen aus Anwendersicht. Das Thema ist ja durchaus polarisierend, wenn man Bitcoin und Co. hört. Ich möchte also weniger um den Sinn und Zweck und diese gesellschaftlichen Aspekte diskutieren. Ich will einfach mal kurz meine Erfahrung aufzeigen, was man alles tun muss, damit man mit einer Kryptowährung umgehen kann. Vielleicht zum Eingang mal eine kurze Frage. Wer hat noch nichts von Bitcoin gehört? Die nächste Frage wäre, wer verwendet Kryptowährung oder wer traut sich das zuzugeben für irgendeinen Zweck? Okay, da gibt es doch schon einige. Und wer hat schon mal was von Blackcoin und Proof of Stake gehört? Okay, dann könnte der Vortrag ein bisschen Neuigkeitswert haben. Kurz zum Fahrplan. Also der Vortrag gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. Ich erzähle zunächst was über die Funktion einer Kryptowährung, welche Technik ist dahinter, wie funktioniert das Ganze als solches. Und im zweiten Teil geht es kurz um eine Demonstration, was muss ich alles tun, um eine Überweisung durchzuführen, entsprechend welche Software brauche ich, wie ist der Einstieg darin und verbunden mit einem kleinen Spaziergang im Abenteuerland der Kryptobörsen. Mir fiel heute früh noch ein, dass ja bereits vor 18 Jahren, ziemlich genau auf den Tag, bereits mal zwei Vorträge vom Lutz Donnerhacke am Chemnitzer Linux-Talk gehalten wurden. Der erste war das ewige Logfile. Das waren im Prinzip so die Grundlagen der Blockchain eigentlich schon erklärt. Und anonymes, vorbezahltes elektronisches Geld. Ich habe das heute früh noch gefunden. Da gibt es diesen Link, da kann man Tech-Quelltexte noch runterladen. Vielleicht lassen die sich sogar noch übersetzen. Dann kann man den Vortrag vielleicht ohne viel Steuerzeichen lesen. Also das fiel mir heute früh noch ein. So, außerdem ist ja, man überlegt, 2000, die Herkunft von Satoshi Nakamoto ist auch noch nicht ganz aufgeklärt, wer weiß. Okay, also, eine Kryptowährung, wie funktioniert die? Wir haben zunächst ein Netzwerk von unabhängigen Knoten. Diese unabhängigen Knoten, auf denen läuft entsprechend die Software der jeweiligen Kryptowährung und diese verwalten eine verteilte Datenbank. Das ist gemeinhin genannt die Blockchain oder Public Ledger. In dieser Blockchain, in dieser verteilten Datenbank, werden Transaktionen gespeichert. Und zwar werden diese chronologisch und fälschungssicher in der Datenbank gespeichert. Und die Transaktion ist ein Übertrag von Coins von einer Coin-Adresse zu einer anderen Adresse, also analog gesprochen eine Überweisung. Die Benutzer senden Transaktionen an das Netzwerk und diese sind zunächst unbeglaubigt und unvalidiert und die Netzwerkknoten haben dann die Aufgabe, die Gültigkeit der Transaktion zu überprüfen. Stimmt die Balance, stimmt die Signaturen, mit der man die Überweisung beglaubigt etc. Und wenn alles stimmt, wird die Transaktion in die Blockchain aufgenommen und die Blockchain wird dadurch fortgeschrieben. Die Integrität der Blockchain wird über die Verkettung von Hashwerten sichergestellt. Zu den Fragen, ich würde mal, also entweder melden, machen wir es zwischendrin, oder wer möchte, ich habe hier mal einen Link eingeblendet, dann könnt ihr das auch mal eintippen und ich gucke immer mal mit drauf, wenn ich sehe, dann würde ich darauf Bezug nehmen. Hier mal ein kurzes Blockchain-Bild oder ein kurzes Übersichtsdiagramm, wie die Blockchain funktioniert. Also wenn wir uns mal den rechten Block anschauen, dann besteht der zunächst aus einer Liste mit Transaktionen. Dann habe ich hier einen Strich eingemalt. Darüber ist der sogenannte Block-Header. In diesem Header steht unter anderem die Merkel-Route. Merkel-Route ist nichts anderes als die kryptografische Prüfsumme über alle Transaktionen. Damit ist alles, was an Transaktionen in dem Block gelistet ist, wird über diese Merkel-Route entsprechend zusammengefasst. Das Verfahren kann man, das ist so eine Baumberechnung von Hashes, die effizient ist. Und das kann man im Bitcoin-Wiki nachlesen, wie das Ganze funktioniert. Darüber gibt es einen Eintrag, der nennt sich Previous Hash. Und das ist ein Zeiger auf den Blockhash des vorangegangenen Blockes. Und aus all diesen Daten im Header wird der sogenannte Blockhash darüber berechnet. Damit ist der Blockheader an sich kryptografisch oder ja im Prinzip gesichert. Sobald man ein Bit an den Blockheader ändert, ändert sich der komplette Blockhash und der würde nicht mehr, also wenn man es für den Block ändern würde, nicht mehr in diese Kette, in diese verkettete Liste reinpassen. Und sobald man auch ein Bit hier unten in so einer alten Transaktion verändern würde, würde die Merkel-Route nicht mehr stimmen. Wenn die Merkel-Route nicht mehr stimmt, würde der Blockheader des vorangegangenen Blockes, der Blockhash des vorangegangenen Blockes nicht mehr stimmen. Okay, jetzt ist die spannende Frage, wie entsteht der Konsens unter den Knoten? Also auf jedem dieser Knoten läuft die gleiche Software und wir müssen sicherstellen, dass die aneinander geketteten Blöcke auf allen Knoten gleich sind. Wenn es Knoten gibt, die eine unterschiedliche Version der Datenbank verwalten, ist eigentlich eine Katastrophe passiert, weil dann habe ich zwei Transaktionsbücher, in dem einen steht, Bob überweist an Alice einen Coin und in der anderen Version steht, er hat den nicht ausgegeben. So, das heißt, also an der Stelle wäre ein sogenannter Fork passiert, der Blockchain. Es gibt zwei Sorten von Knoten, auf der einen existiert die eine Version der Blockchain, auf der anderen die andere. Und deswegen muss man sicherstellen, dass entsprechend A, ein relativ langsames Fortschreiten der Blöcke stattfindet und B, dass man erreicht das über eine Suche, eine sogenannte Lösung eines sogenannten Krypto-Puzzles. Das funktioniert wie folgt, wenn man Daten hasht, also ich weiß nicht, wer schon mal MD5-Summe oder SHA-256 ausprobiert hat, über ein Pfeilrechnen entsteht so ein Hash-String, der entsprechend 256 Bit lang ist. Wenn ich irgendwie ein bisschen was an diesem Pfeil ändere, ein Bit, dann sieht dieser Hash komplett anders aus. Also der ändert sich komplett. Jetzt kann man diesen Hash-String, den man dort so sieht, als Integerzahl, als 256-Bit-Integerzahl auffassen und man kann diesen Integer-Wert natürlich irgendwie mathematisch vergleichen. Also, und bei den Kryptowährungen passiert das halt so, dass im Netzwerkprotokoll wird ein sogenannter Target-Wert vorgegeben und die Knoten müssen jetzt versuchen, einen Hash-Wert zu finden, der sich unter diesen Target-Wert ist. Das heißt, in den Parametern der Hash-Berechnung gibt es Variablen, an denen ich stellen kann. Durch das Stellen an den Variablen kann ich den Hashwert verändern und ich kann jetzt durchprobieren, so lange an diesen Variablen herumstellen, bis sich ein Hashwert ergibt, der als Integer interpretiert kleiner als der Zielwert ist. Das hört sich schon noch relativ viel Aufwand an. Also ich muss dort irgendwie diverse Sachen ausprobieren und irgendwie durch Zufall oder auch nicht gelingt es mir, so einen Wert zu finden, der kleiner ist als der Vorgabewert aus dem Netzwerk. Während das Erzeugen des Hashwertes relativ schwierig ist und mit Suchen verbunden und mit Zeit, ist das Nachprüfen relativ einfach. Also jeder Knoten kann, indem er die Hashwerte berechnet, also ein Hashwert ist relativ schnell auszurechnen, leicht nachprüfen, ob dieser Block oder ob dieser Target-Wert getroffen ist, ob das alles stimmt, ob das in sich stimmig ist und ob der Block an der Stelle in die Blockchain gehört oder ob das einfach ein Fehler ist. Der Target-Wert als solches wird regelmäßig im Netzwerkprotokoll adaptiert. Das ist in der Protokollspezifikation festgeschrieben. So, wie finde ich nun, halt, falsche Richtung, wie finde ich nun so einen Wert? Der Großvater der Kryptowährung Bitcoin implementiert den Proof of Work. Ich habe hier mal den Algorithmus vereinfacht in so einer Pseudocode-Darstellung mal aufgeschrieben. Ich habe eine Endlosschleife. Ich habe eine Variable, die nennt sich Nonce. Ich kann diese Variable inkrementieren. Irgendwann ist die sicher mal initialisiert worden. Und ich kann einen Hash ausrechnen. In dem Hash ist drin der Nonce, der vorangegangene Blockhash, die Merkel-Root, die Uhrzeit. Und das, was ich jetzt hier lila markiert habe, das sind die Variablen. Wenn ich diese modifiziere, kann ich andere Hash-Werte erhalten. Also, und jetzt, wenn der Hash ausgerechnet ist, kann ich diesen dieses Proof of Work Target vergleichen. Wenn es kleiner ist, kann ich sagen, ich create new block. Dann passiert Folgendes: Ich formatiere den Block korrekt, schicke den raus ans Netzwerk, an die Knoten, mit denen ich verbunden bin, und die gucken jeweils, ist das ein Block, der an meine Blockchain passt? Ist der letzte Hash, passt der Previous Hash an den nächsten Hash? So, man sieht nun hier, das ist ein relativ dumper Algorithmus. Also der iteriert immer und immer wieder über die Nonces drüber, die Zeit modifiziert sich und man ist ja eigentlich ständig am Rechnen. Je schneller ich rechne und je mehr ich schaffe, solche Blockhashes auszurechnen, umso mehr Versuche habe ich natürlich, hier einen Block zu kreieren. Wenn ich den Block kreiere, kriege ich eine Belohnung. Wenn ich einen gültigen Block ans Netzwerk als erster liefere, kriege ich eine Belohnung. Entsprechend fällt das englische Wort jetzt nicht ein. So. Reward, genau, das war's, danke. Ja, jetzt gucke ich mal hier. So. Die andere Methode ist der Proof of Stake. Also ich versuche nicht einfach irgendwie einen Nonce so lange zu inkrementieren, bis ich zufällig mal einen Wert finde, der das Netzwerk Target trifft, wo ich einen neuen Block machen kann. Ich habe ja andere Variablen. Ich habe die Blockzeit, die hatten wir vorhin auch schon. Die wird bei dem Proof of Stake Version 3 typischerweise anders, also mit einer 16-sekündigen Granularität verwendet, also dass man nicht ständig am Rechnen ist, sondern diese Variable ändert sich nur alle 16 Sekunden. Dann habe ich den sogenannten Previous Stake Modifier. Das ist eine Variable, die berechne ich mir aus den Hash von Parametern von einem nicht ausgegebenen Guthaben, was ich mal hatte. Also ich habe irgendwie mal, was weiß ich, einen Coin überwiesen bekommen. Das ist in der Blockchain festgeschrieben. Und ich nehme halt von dieser Überweisung Parameter, verhashe die und sage, das ist mein Stake Modifier. Und dann berechne ich nicht den Block Hash, also nicht den Hash über, sondern irgendeinen anderen Hash, der heißt bei Proof of Stake Kernel Hash. Den verhashe ich mit weiteren Parametern dieser nicht ausgegebenen Transaktion, dieser UTXO Unspent Transaction. Und jetzt passiert das Gleiche wie hier. Wenn der Kernel-Hash kleiner als das entsprechende Netzwerk-Target ist, kann ich einen Block kreieren. Nun kann man ja, und ferner ergibt sich noch Folgendes: Der Kernel-Hash, diese Integer-Zahl, wird durch den Wert dieser Transaktion dividiert. Das heißt, wenn ich viel Geld auf dem Konto habe, wird für mich wird der Kernel-Hash, den ich ermittelt habe, nochmal verkleinert. Damit habe ich eine größere Chance, entsprechend dieses Target zu treffen. Und dann das Gleiche wie beim Proof of Work, Create a New Blockchain. Wer das Ganze mal genau durchlesen will, schaut sich diesen Link an. Dort ist das Ganze nochmal detaillierter beschrieben. So. Jetzt möchte ich mal beide Verfahren gegenüberstellen. Gibt es zwischendurch noch Fragen irgendwie? Okay, dann mache ich weiter. Also, für den Proof of Work. Ach ja, hier gibt es eine Frage, Entschuldigung. Da drüben. Es kommt ein Mikrofon, damit das auf dem Audio-Stream ist, damit nicht eine Lösung ohne Problem kommt hier.
Hallo, ja. Genau, dieses Proof of Stake, was Sie da beschrieben haben, auf welche Kryptowährung trifft denn das jetzt zu? Das ist ja jetzt hier sehr schön mit
also Version 3 bezeichnet. Eine unter anderem, die ich dann als Beispiel verwende, ist der Blackcoin und ich glaube, Qtum verwendet auch Proof of Stake V3.
Okay.
Da gibt es eine diverse Evolution beim Proof of Stake V2, wo spielte noch das Coin-Alter eine Rolle. Also je länger ich das liegen lasse, das kriegte ich noch mit als Bonus zum Finden eines Blockhashes. Das wurde aber rausgenommen, weil dann könnte einer irgendwie sein Geld ewig liegen lassen und kann dann irgendwann plötzlich groß einsteigen. Also da gab es diverse Evolutionen oder so. Und also ich weiß es jetzt bei Qtum und bei Blackcoin wird es verwendet.
Okay,
gut. So, also für den Proof of Work benötigt man derzeit für die populären Währungen, zum Beispiel Ethereum oder Litecoin oder Bitcoin auch, braucht man teures Equipment und billige Energie. Wir brauchen einen Stromversorger, der mir den Strom eigentlich fast hinterherwirft. Das passiert immer an Stellen, wo mehr Energie berechnet wird, mehr Energie erzeugt wird, als überhaupt gebraucht wird. Dadurch ist eigentlich im Prinzip massiver Vorschuss an Kapital erforderlich. Also das Equipment ist mittlerweile schon so speziell, dass man dort wirklich viel Geld reinstecken muss, um dort überhaupt noch sinnvoll was agieren zu können. Das führt natürlich daraus gehend wiederum, dass der eigentliche dezentrale Gedanke der Kryptowährung sich immer weiter zentralisiert in den Händen von einigen wenigen, die halt die Mittel haben, teures Equipment anzuschaffen, entsprechend Großabnehmerverträge mit Energieversorgern abschließen zu können, um das Ganze betreiben zu können. Außerdem fassen die sich in Mining-Pools zusammen, das heißt, es zentralisiert sich immer mehr. Und die ganze Technik ist eigentlich leistungsarm und abgasstark, würde ich es mal kurz bezeichnen. Also der Energieverbrauch, ein sehr hoher Energieverbrauch bei relativ geringer Transaktionsleistung, wie man es bei Bitcoin jetzt auch schon sieht. Wer da nachlesen muss, eine relativ interessante Seite ist von DigiEconomist, der Bitcoin Energy Consumption Index. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt und hatte am Freitag doch nochmal geschaut. Ich wollte es eigentlich nie bringen, aber es ist mittlerweile schon ganz schön bedrohlich, was da passiert für eine einzige Transaktion. Also für eine einzige Überweisung hier meine GEZ-Gebühren im Monat oder so, würde ich, wenn die GEZ hier Bitcoin nehmen würde, würde ich 768 Kilowattstunden verbrauchen. So ein üblicher Kühlschrank, also ich habe es jetzt nie hundertprozentig noch gelesen, was die Seite nicht nachgeprüft, was die Seite verwendet, aber die 0,2 Joule pro Gigahash, 0,28, die annehmen, sind relativ real. Das kenne ich aus einer kurzen seitlichen Arabeske meines Karrierepfades. Und ein Kühlschrank braucht im Vergleich ungefähr 60 bis 170 Kilowattstunden. Also man kann für eine Transaktion mehrere Kühlschränke betreiben, ein Jahr lang. Wir schaffen mit Bitcoin wirklich so ca. 7 bis 10 Transaktionen, was eigentlich ein Klacks ist, ne? Verglichen mit einem Visa-System, die ungefähr 25.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Und das Bitcoin-Netzwerk verbraucht zum Stand 9.3. ungefähr 26 Exahash, also kann man sich durchdenken, Giga. Mal 1000 ist Terra, mal 1000 ist Peta, mal 1000 ist Exahash. Das ist das, was jetzt weltweit rechnet, um Transaktionen in die Blockchain aufzunehmen oder nicht. Und wir haben einen Carbon Footprint pro Transaktion von ungefähr fast schon 400 Kilogramm. Also ist schon, gut, ohne Kommentar. Für Proof of Stake. Es ist viel einfacher, Entschuldigung für das schlechte Betriebsgeräusch, aber mich doch noch irgendwie eine Grippe erwischt. Ja. Für Proof of Stake benötigt man Token der jeweiligen Währung und einen kleinen Rechner. Dann ist man eigentlich schon dabei und kann an der Netzwerkabsicherung mit teilnehmen. Also ich habe zum Beispiel das Blackcoin auf einem Raspberry Pi 3 als Staking-Node zum Laufen bekommen, oder das läuft dort. Man besorgt sich eine Handvoll Coins und entsperrt das Wallet zum Staking und schon ist man fertig. Also keine großen Investitionen für teures Spezialequipment. Das läuft nebenher mit, also das läuft auf dem Raspberry Pi mit. So, jetzt kommen wir zum Beispielteil meines Vortrages. Ich habe mir einen ziemlichen Exoten rausgesucht zum Experimentieren. Also die Vorgabe zum Experimentieren oder zum Untersuchen war eigentlich, dass es energievertretbar läuft und auch nicht so teuer ist. Man will ja für irgendwelche Experimente jetzt nicht irgendeinen Haufen Geld ausgeben. Also Blackcoin, noch niemand was davon gehört. Die Basis ist Proof of Stake V3, so wie ich es beschrieben hatte. Das Ganze ist daher relativ umweltverträglich, weil es mit niedrigen Rechenleistungen zu machen ist. Wir haben derzeit einen relativ geringen Tokenwert, 0,30. Seit sie jetzt wieder ein paar Bitcoin-Börsen geschlossen haben, ist er schon bei 24 Cent, also ist der Einstieg noch einfacher. Und wir haben eine relativ schnelle Transaktionsabwicklung. Das kommt daher, dass momentan auf diesen Exoten, auf dieser exotischen Münze, noch eine geringe Netzlast liegt. Also es ist wenig Backlog an unbeglaubigten Transaktionen da. Und überhaupt ist das Ganze so eingestellt, dass man sogar 1 bis 2 Minuten pro 2 Minuten vom Protokoll her einen Block erzeugen kann oder erzeugt in diesem Protokoll. Es gibt eine freundliche und hilfsbereite Community, die ist auf so einem Chat unterwegs auf Gitter und ein paar Artikel in Red Hat. Die Community ist relativ wichtig, weil an der Dokumentation krankt es ein bisschen bei dem ganzen Projekt. Also es fehlt so ein bisschen strukturierter Überblick. Das ist alles so irgendwie, das was an Webseite da ist, ist so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Das ist alles schön für Investoren, aber wer hinter die technischen Details gucken will, ist nicht so sehr viel beschrieben. Aber da hilft dann die Community auf Gitter, die dort doch sehr hilfreich ist. Was noch dafür spricht, ist, dass die Währung seit 2014 entwickelt wird. Und die basiert auf den Bitcoin-Core-Funktionen. Nur der Proof-of-Stake, also der Proof-of-Work-Algorithmus ist gegen den Proof-of-Stake-Algorithmus ausgetauscht. Ansonsten ist es ein Bitcoin-Core 0.14. Und das heißt, man kann sich mit fehlender Dokumentation auch über das Bitcoin-Wiki behelfen. So. Jetzt möchte ich damit anfangen. Wie fange ich an? Ich muss erst mal eine Software auf den Rechner bringen. Und da sieht man sich erst mal ein kunterbunten Sammelsurium von diversen Applikationen für diverse Spezialfälle von einfachen Überweisungen an gegenüber und muss sich dort erst mal irgendwie durch diese große Vielfalt erst mal durchkämpfen. Das war für mich so ein bisschen die initiale Hürde, um dort erst mal irgendwie überhaupt ein bisschen in die Gänge zu kommen damit. Ich habe das mal ein bisschen klassifiziert. Man unterscheidet zunächst sogenannte Core-Software. Das ist meistens irgendwie ein Daemon, der die Netzwerkfunktionalität bearbeitet und eine entsprechende Command-Line-Software, eine CLI-Software, die entsprechend mit der man den Daemon steuern kann über RPC. Der Daemon läuft natürlich headless, stellt die Basisfunktionalität des Netzwerkes bereit und auch die Basisfunktionalität für den Nutzer. Also der Daemon ist in der Lage, Netzwerktransaktionen zu prüfen, zu validieren, entsprechend neue Blöcke zu generieren. Und er ist aber auch in der Lage, für mein Wallet, wo meine Adressen und Schlüssel, kommen wir im nächsten drauf, entsprechend eine Transaktionshistorie zu erstellen, eine Balance von den ganzen Konten zu erstellen. Das macht alles diese Daemon-Funktionalität. Und da das natürlich für die Anwendung sehr unpraktisch ist, wenn man da auf solchen sehr feingranularen technischen Detailfunktionen arbeiten müsste und da wahrscheinlich auch schnell mal ein Unfall passieren kann mit der Überweisung, gibt es eine entsprechende grafische Benutzeroberfläche. Das ist im Prinzip nichts weiter als der Daemon, der mit einem Frontend versehen worden ist. Und ferner gibt es noch Web-Applikationen. Also die Daemons brauchen immer eine Blockchain lokal. Bei dem Blackcoin ist die Blockchain, im Februar hatte ich mal geschaut, 2,6 Gigabyte groß ungefähr. Bei Bitcoin ist jetzt, glaube ich, schon an die mehrere hundert oder so. Und wenn man das natürlich, diese Münze als Zahlungsmittel, als mobiles Zahlungsmittel einsetzen will, brauche ich irgend so ein Web-Wallet. Das heißt, dort verbindet sich eine Web-Applikation mit einem Server und verwendet den dort laufenden Daemon. Ich habe das jetzt an der Stelle, die Web-Applikation, das nennt sich bei Blackcoin PayBlack, nicht weiter nachverfolgt, all dieweil ich war ein bisschen, sagen wir mal, überrascht, als eine Webseite aufging und die sagte so: Der Rechner hatte von der Netzwerkverbindung, wir haben Ihnen jetzt mal ein Wallet kreiert. Schreiben Sie sich mal folgende neuen Passwörter auf, damit Sie Ihre Keys restaurieren können. Dann tippen Sie die bitte nochmal ein. Also ich habe dann einfach die Analyse an der Stelle abgebrochen. Ich sage, okay, ist schön, dass es da ist, aber müsste man sich nochmal genauer anschauen. Und es gibt weiterhin noch Spezialapplikationen, die für Smart Contracts sind oder mit denen man Colored Coins erzeugen kann. Colored Coins sind die Dinger, wo man auf einer bestehenden Blockchain-Infrastruktur eigene Münzen generieren kann und diese dann an gutgläubige Mitmenschen verkaufen kann und sagen, okay, ich habe jetzt hier den grünen Coin generiert und wenn du mir einen davon abkaufst für 100 Euro, sagen wir mal, dann hast du 0,1% Anteil an meiner neuen super tollen Firma, die nächstes Jahr pleite ist. Das ist der Hintergrund von Colored Coins. Also ich will das jetzt nicht total lächerlich machen, das hat sicherlich auch einen sinnvollen Hintergrund. Ich denke mal, dass ich vielleicht, wenn das Interesse bei mir auch bleibt, dass man da vielleicht in einem der folgenden Linux-Tage nochmal ein Update von diesem Vortrag hören kann. So, das ist also jetzt der grobe Überblick über die Software. Jetzt geht's los mit Installieren. Mangels wieder an der Diskussion, an der Dokumentation. Ich habe erstmal irgendwie bienenfleißig das falsche Repository ausgecheckt, habe dort versucht, am Netzwerk teilzunehmen und dann konnte mir die freundliche Community, auf die ich vorhin eingegangen bin, helfen, das richtige Repository zu nehmen und das Ganze nochmal zu kompilieren. Auf einem Raspberry Pi Headless baut die ganze Software ca. 8 Stunden, weil es ist doch ein relativ großer Klops hier mit Bitcoin Core Funktionalität etc. Dann schreibt man sich noch Startup-Skripte. Das zeigt aber auch, dass die Software derzeit noch nie ins Paketmanagement irgendwie auch integriert ist. Also es gibt kein Debian-Package oder was, wo man sagen kann, apt-get install Blackcoin oder so, ist einfach nicht vorhanden. Das bringt natürlich auch, sagen wir mal, für die Anwendbarkeit für normale Benutzer eine gewisse Schwierigkeit mit sich, weil weil man da doch irgendwie doch erstmal relativ viel Aufwand reinstecken muss, dass man das kompiliert kriegt, dass man die ganzen Boost- und Bla-Libraries, die alle gebraucht werden dazu, dass man die alle zusammen hat in der richtigen Version. Also es hat auch einiges an Freizeit verschlungen, bis das Ding erstmal lief richtig. Es gibt fertige Binaries auf der Webseite, aber da gibt es keine Signaturen dazu. Ich weiß nicht, was ich mir dort installiere. Und wenn ich dem jetzt irgendwelches Geld anvertraue, kann ich nie wieder nachprüfen, ob das mal jemand irgendwie unterschrieben hat, ob das eine korrekte Software ist oder nicht. Also da hat die Community echt noch einen Nachholbedarf. So, das ist stark verbesserungsfähig. Was sich dann anschließt, ist das Download der Blockchain. Das dauert beim Raspberry Pi in der Größe von 2,6 Gigabyte. War ich in ca. 10 bis 18 Stunden durch. Da hatte dann irgendwie, musste ich ihn hier nochmal neu starten, also Netto-Download-Zeit ungefähr 10 Stunden oder so. Und jetzt habe ich mal hier so alle 5 Minuten die Blöcke geschrieben, die durchgehen. Also so alle 5 Minuten sind sowieso 8 bis 10 Blöcke auf 400 Byte. Also die Netzwerklast ist derzeit noch überschaubar. Aber falls die Münze mal irgendwie doch größere Verbreitung findet und dort mehr los ist, wird auch der Traffic los mehr. Also eine so eine Nadel ist 5 Minuten und wir haben an der Y-Achse die Blöcke und momentan passieren viele leere Blöcke. Also die sind 400 Byte groß und wenn eine Transaktion drin ist, naja, dann sind sie halt 600 oder so, egal. So. Ach so, für die Blockchain. Wenn man das, also bei dem alten Blackcoin Demon war dieser Download der Blockchain noch sehr, dauerte noch lange, da war irgendwie die Software noch nicht ganz fertig. Der alte Blackcoin Demon wird irgendwie zwar noch so ein bisschen weiter gewortet, aber nicht wirklich weiterentwickelt. Und da dauerte das Tage und da konnte man auf so eine Alternative umschwenken, dass man sich eine fertige Blockchain irgendwo schon mal als Binärpaket runterlädt. Das hat aber auch wieder so eine Trust-Konsequenz. Also ich kriege diese Blockchain nie mehr von Blöcken, die von Netzwerkknoten, die aktiv an der Absicherung des Netzwerkes teilnehmen, als dass ich wieder irgendein unsigniertes Binary von irgendwo herlade und dort auf irgendeiner Blockchain arbeite, die vielleicht doch irgendwie nie richtig ist oder so. Also im Prinzip die 8 Stunden kann man durchaus, ist jetzt verwendbar mit dem Lore-Demon, dass man dort 8 Stunden das Ding mal laufen lässt und ein bisschen seine lokale Datenbank übers Netzwerk bezieht. So, jetzt haben wir die Software am Laufen, wir haben eine lokale Blockchain, jetzt müssen wir Schlüssel generieren. Beim ersten Start werden die Schlüssel eigentlich automatisch von dem Wallet mit generiert. Die Schlüsselinformationen sehen so aus, ich habe einen privaten Schlüssel, aus dem wird ein öffentlicher Schlüssel abgeleitet und der Hash des öffentlichen Schlüssels ist die entsprechende Coin-Adresse, die Kontonummer auf Deutsch gesagt. Der private Schlüssel ist 256 Bit, also 32 Byte und ist eine Zahl zwischen 1 und FF, entsprechend FE. Der öffentliche Schlüssel wird über eine elliptische Kurvenfunktion daraus abgeleitet, sodass der also auch rückwärts schlecht wieder auflösbar ist. Und die entsprechende Bitcoin-Adresse oder entsprechende Coin-Adresse ist dann 160 Bithash über den Schlüssel. Das ist ein RIBE-MD 160, glaube ich, wenn ich jetzt mich richtig entsinne. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich solche Schlüssel generieren kann. Die erste Möglichkeit ist, ich erzeuge mir eine hoffentlich kryptografisch sichere Zufallszahl, 32, der Länge 32 Byte, und habe aber dann das Problem, dass ich für jedes Schlüsselpaar oder für jede Bitcoin-Adresse, die ich mein eigen nenne, das Wallet komplett sichern muss. Das heißt, diese Werte sind alle, wenn ich den Zufallszahlengenerator einmal laufen lasse, dann sind die Werte alle unabhängig voneinander. Und ich bin in der Pflicht, nachdem ich mir eine neue Adresse generiert habe, für irgendwelche Zwecke, irgendwelche Zahlungseingänge, Bezahlung, immer das Wallet wieder zu sichern. Jetzt gibt es da eine andere Methode. Das ist das deterministisch-hierarchische Wallet, beschrieben in Bitcoin Improvement Proposal 32. Das arbeitet so, dass ich einen initialen Seed habe und über eine kryptografische Key Derivation Function mir, also ich fange an mit einem Schlüsselpaar und kann mir fortlaufend aus diesem Schlüsselpaar, indem ich das wieder hashe und verschlüssele und wieder hashe und verschlüssele, weitere Adressen generieren, so viel wie ich brauche. Der Vorteil ist der, wenn ich den Master Seed besitze und speichere, kann ich alle aktuellen und künftigen Adressen aus dem Master Seed wieder ableiten. Das Ganze ist auf der Webseite beschrieben. Also es gibt da 2 Methoden. Das eine war immer, dass die an den Seed-String eine Zahl 1, 2, 3 in den dann gehasht haben. Das war Typ 1 Wallet, das war relativ einfach. Und das Typ 2 Wallet, das nimmt dann wirklich Key Derivation Functions, also richtig mit AES und allen möglichen Sachen. Also das ist dann schon schwerer irgendwie noch zu machen. Also diese 2 Arten von Wallet-Strukturen gibt es. Isolierte Zufallszahlen und dieses hierarchische Wallet. Jetzt habe ich die Schlüssel generiert. Das möchte ich mir, bevor ich irgendwas mache, damit mal Gedanken um die Sicherung des Ganzen machen. Die Speicherung von Wallets. In der Home, im Applikationsdirektory gibt es ein File, das heißt Wallet.dat. Das heißt bei allen Coins eigentlich fast immer gleich. Das heißt immer Wallet.dat, ob es Bitcoin ist oder so. Das heißt, man muss dort beim Backup schon mal aufpassen, dass man nicht das eine mit dem anderen überschreibt. Und selbst auch in der Software zwischen .blackcoin und .lore haben die Wallet.dats unterschiedliche Formate. Es ist ein binäres Format und man muss dort wirklich ziemlich aufpassen, dass man dort die richtigen Daten sichert und auch konsequent sichert. Es gibt weiterhin Hardware-Wallets. Das sind solche Gadgets, solche Dongle, die man am USB stecken kann. Habe ich eine Frage überhört? Nee. Genau. Leider jedoch keinen mit Blackcoin-Support. Also da habe ich dann an der Stelle auch weiter aufgehört. Das Problem bei Hardware-Wallets ist an und für sich, dass also zum Beispiel bei Ledger Nano S kriegt man auch so, das ist auch so ein hierarchisches Wallet. Dort kriege ich auch irgendwo so eine neuen Wort-Passphrase raus, aus der man dann den Seed für das Wallet ableiten kann. Entsprechend, wenn mir hier die Hardware kaputt geht oder so, kann ich das zum Beispiel Ledger Nano S irgendwie rekonstruieren. Ansonsten hat man immer das Problem, wenn der Key wirklich nur in dem Device, in das Device geht mir kaputt, und das ist eine Tamper-Proof-Hardware und ich komme nicht wieder an den Key ran, dann ist das Geld weg. Das ist das Problem. Also man muss vorher auf alle Fälle, wenn man sich für eine andere Währung vielleicht mit diesen Hardware-Boxen auseinandersetzt, dort schauen, dass es eine gescheite Backup-Strategie gibt, weil privater Key weg, Geld weg. Es gibt also kein Passwort vergessen oder so Knopf, wo man sagen kann, hier, hol mich mal wieder zurück. So, dann gibt es die klassische Methode, das Paper Wallet. Ich drücke mir den privaten und den öffentlichen Schlüssel aus, tue den Briefumschlag und tue ihn in mein Bankschließfach. Und damit kommen wir eigentlich mal kurz zum praktischen Teil des Vortrages. Ich habe mir das, oder beziehungsweise, ja, kommen wir noch auf den letzten, oder bevor ich dazu komme, gehen wir noch kurz auf das Brain Wallet ein. So, jetzt geht noch akustisch? Okay, gut, klappert auch nicht mehr so. Das ist das Brain Wallet. Ich kann mir also eine Passphrase ausdenken. Ja? Was denn? Ach so, man sieht es schlecht oder so. Ach nee, das Mikrofon.
Das Mikrofon. Noch eine Frage zum Hardware-Wallet. Woher weiß ich denn, dass da keine Hintertür drin ist?
Ja, das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt, genau. Also deswegen, also das ist genau auch ein offener Punkt, den ich jetzt hier nicht mitgenannt hatte. Also Hardware ist auch immer so eine Sache, man weiß nicht, was der Hardwarehersteller, sei es der Leiterplattenhersteller, der den Mikrocontroller programmiert, noch der Chipdesigner, wenn es ein ASIC ist, was die alles eingebaut haben. Genau, das ist generell auch der Schwachpunkt an solchen Sachen. Da kann man dann nur auf die Reputation des entsprechenden Herstellers vertrauen. Und dann wird man in der Zukunft sehen, ob das Vertrauen gerechtfertigt war oder nicht. So ist es. Genau der Punkt, den hatte ich noch vergessen. Vielen Dank. So. Brain Wallet, ich denke mir eine Passphrase aus, irgendwie Vorträge auf den Linux-Talk halten ist schön oder so und kann entsprechend über eine, kann mir diesen String entsprechend mehrfach hashen und mir daraus einen, über so, gibt es also Algorithmen im Netz, wie man in so eine Passphrase in den Schlüssel übersetzt. Es hat sich aber gezeigt, dass Menschen schlechte Zufallszahlengeneratoren sind oder schlechte Zufallsgeneratoren. Wenn ich mir was gut merken will, hat das irgendeine Struktur, die man wiederherstellen kann. Und im Zusammenhang mit der Blockchain ist das bei Brain Wallets halt, hatte ich einen Artikel drüber mal gefunden, den habe ich leider jetzt hier nicht, dass man natürlich die Möglichkeit hat, mit günstig gemieteten Cloud Computing Services aus beliebigen bekannten Passwortdatenbanken sich über die bekannten Methoden, wie man so ein Brain Wallet berechnet, eine Liste mit Schlüsselpaaren erzeugt und dann bienenfleißig die öffentliche Blockchain gegen dieses, gegen meine Liste von Parametern also Coin-Adressen, die ich mir aus Passphrasen generiert habe, wo ich den privaten Schlüssel dazu kenne, vergleiche. Dann kann ich natürlich auch gucken, was ist denn da gerade drauf, und dann, ups, ist das Geld weg. Ne? Also das ist eher, also diese Methode des Brain Wallets ist eher, ist doch was eher Riskantes. So, Papier ist geduldig. Ich habe, da, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, war ich auf zahlreiche Softwaren gestoßen, die irgendwie auch wieder im Browser liefen mit JavaScript und tralala, ich sehe schon, Diese Blackcoin-Adresse habe ich angelegt. Da ist jetzt auch ein minimaler Betrag. Ist man darf auch ganz, weil da Geld drauf ist, darf man auch nie den privaten Schlüssel zeigen. Und dieses Python-Skript erzeugt ein verschlüsseltes PDF-File. Das kann ich dann auf einen Drucker ausgeben. Das redet mit dem entsprechenden Blackcoin-Daemon und holt sich dann entsprechend, wenn man die Adresse angibt, die Adresse raus und generiert dieses hübsche Stück Papier. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil, die Origami. Jetzt habe ich diesen Zettel hier. Jetzt kann ich den einmal so falten. Da sieht das schon mal kleiner aus. Jetzt kann ich den privaten Key, der hier unten ist, nach hinten falten. Dann kann ich den Public Key nach außen falten. Dann lege ich das noch einmal rum, mache hier irgendwie zwei Klammern drum oder ein Klebeband oder ein Siegel oder was. Dann sehe ich von außen den öffentlichen Schlüssel oder beziehungsweise die Bitcoin-Adresse. Nicht den öffentlichen Schlüssel, die entsprechende Coin-Adresse. Und kann die auch hier scannen, kann mir Geld überweisen lassen. Wenn ich dann in 100 Jahren den Briefumschlag mal wieder öffne, kann ich dann in die Blockchain gucken, sofern es die da noch gibt, ob das Geld noch da ist. Das kann man dann im Bankschließfach einlagern. Das ist halt die klassische Methode oder so eine einfache eine Methode, um sowas vielleicht sicher aufzubewahren. So. Jetzt haben wir halt. Ne, jetzt bin ich falsch. So. Jetzt haben wir die Software, die Blockchain, das Wallet, die Schlüssel, das Wallet, alles gesichert. Jetzt kann ich mich wirklich mit Geld auf den Weg machen. Wo bekomme ich jetzt Blackcoin her? Ich gehe an eine Internetwechselstube, an eine Börse. Da habe ich für mich jetzt Anycoin direkt gefunden oder Lightbit EU, beides irgendwie ansässig in den Niederlanden. Und die unterstützen unterschiedliche Zahlungsarten, also SEPA-Überweisung zum Beispiel war mir jetzt das bequemste. Und habe dort aber auch leider teilweise sehr willkürliche und spontane Regeländerungen erlebt und gesehen, was da passiert. Darauf kommen wir dann nochmal kurz an. Und die finanzieren sich natürlich über Spreadings und Gebühren. Also das sind jetzt keine Samariter oder so, die wollen einfach Geld verdienen. So, vor dem Kauf muss man sich anmelden, man muss beachten, der Verifikationsprozess erfordert ein bisschen Zeit. Also überweist man einen Cent hin und einen Cent zurück und so das übliche Spiel, wie man halt so ein Konto verifiziert. Und man sollte vorab auch mal die Zahlungsflüsse in beiden Richtungen testen, also auch wenn es ein paar Gebühren kostet, aber man muss mal sehen, ob man dort nicht nur Geld reinstecken kann, sondern auch wieder, wenn es nicht am Mann ist, wieder das Geld rausholen kann. Ne? Und weiterhin ist noch so eine wichtige Erkenntnis am Fiat-Gateway, also an dem Schnittstelle zwischen realem Geld und diesem Kryptogeld, entsteht natürlich Wohlstand und Armut. Man muss eigentlich wissen, was man tut. Man sollte dort, also ich habe mir so ein Limit gesetzt, nicht mehr als was man an einem Abend in der Gaststätte mit Freunden ausgibt oder so. Da muss jeder sein Limit finden, was für ihn möglich und sinnvoll ist und was ihm der ganze Spaß wert ist, weil man muss immer bedenken, das kann morgen komplett auf Null sein, das kann übermorgen wieder komplett oben sein, also diese ganzen Währungen sind extrem volatil und veränderlich und zusammen mit diesen Wechselstuben habe ich dort also Geld in eine Hochrisikogeschichte versenkt. Also kann alles gut werden, kann aber auch alles schief gehen. So, man darf nicht vergessen, dass die Buchführung, das heißt, die Gewinne sind steuerpflichtig. Das Finanzamt verrechnet das noch im sogenannten FIFO-Verfahren. Ich gehe jetzt hier nicht, bin kein Steuerfachexperte, ich gehe jetzt hier nicht näher drauf ein. Ferner sind die Börsen Ziel von Hackern. Also wenn ich an so einer Börse ein Konto eröffne, habe ich nie den privaten Key, ich habe immer nur die Coin-Adresse und ich habe dort auf der Webseite einen Knopf und auf dem Knopf steht drauf Geld überweisen an eine andere Coin-Adresse. Das heißt also, man sollte zügig, wenn man dort an der Börse gekauft hat, irgendwas das Geld möglichst zügig oder die Coins möglichst zügig auf eine Adresse überweisen, zu der ich den privaten Schlüssel habe, das ist in meinem Wallet. So. Nochmal zum Thema Börsen. Am Freitag ging es wieder nach unten. Ich weiß gar nicht, was. Binance, glaube ich, gehackt oder irgendwas war. Da ging es gerade wieder tierisch ab. Dachte ich, naja, kaufst nochmal ein paar zum Experimentieren. Ja, bingo, Börse geschlossen. Fein. Zufall oder Können oder Zufall oder Berechnung, man weiß es nicht. Also ich habe dann auch immer initial mal die Mühe gemacht, dort mal nachzufragen, was denn da nun war oder so. Ja, da kann man sich auch mit seinem Spam-Provider unterhalten, das ist genauso. So, das so, wir haben, also jetzt können wir Überweisungen tätigen, also wir haben Coins, wir können Überweisungen tätigen und es ist immer schwierig zu fassen, was ist denn jetzt eine Bitcoin-Adresse oder was ist denn jetzt eine Coin-Adresse, was ist eine Überweisung, wie sieht eine Überweisung aus? Also ich habe jetzt mal hier folgende hinkende Analogie zusammengestellt. Die Coin-Adressen sind solche Spieße. Solche Zettel, kennt man vielleicht aus dem Beamtenwesen hier erledigt, kann man abheften den Zettel. Und die Zettel, die auf diesen Spießen stecken, sind die entsprechenden Zahlungseingänge, die ich mal hatte. Also irgendwann hat mir mal einer einen grünen Zettel geschickt, da waren so und so viele Coins drauf, dann kommt ein gelber Zettel, so und so viele Coins, etc. Und wenn ich jetzt, wenn Alice jetzt an Bob eine Überweisung machen will, dann nimmt die sich einen Zettel von diesem Überweisungsspieß, sagt, okay, also hier war mal eine Überweisung, da hatte ich einen Coin drauf, einen Black Coin zum Beispiel. Das ist mein Input. Und jetzt möchte ich Bob 0,1 Black Coin überweisen. Was wird denn mit den restlichen 0,9? Die nehme ich als Wechselgeld wieder zurück. Jetzt überweise ich mir aber nicht 0,9 glatt, weil der Miner oder der Staker, der das Netzwerk absichert, soll ja auch leben für seinen Strombedarf. Also überweise ich 0,001 Blackcoin als Fee. Und das heißt also, die Fees, die Vergütung des Miners oder für die Netzwerkabsicherung sind die Summe der Eingänge. Hier kann man auch mehrere solche Zettel reinschreiben. Minus Summe der Ausgänge, der Zahlungsausgänge. Und die Differenz dazu, das ist das, was der Miner bekommt. Das war bei Bitcoin in den letzten Monaten, glaube ich, deutlich sehr hoch. Also da hat man sehr viel Geld für eine Überweisung ausgegeben. Und hier ist es eben noch, was weiß ich, ganz überschaubar. All die, weil das Netzwerk jetzt noch nicht so stark belastet ist. Es ist jetzt noch nicht so eine große Nachfrage da. So funktioniert im Prinzip eine Überweisung. Technisch gesehen sieht das Ganze im Protokoll ein bisschen unromantischer aus. Die Transaktion hat also eine Transaktions-ID, das ist der Hash, über die kompletten Daten, die dort gespeichert sind. Ich habe mehrere Inputs, also einer bis n. Und zu diesen Inputs speichere ich mir den Public Key, weil die Bitcoin-Adresse ist ja bloß der Hash des öffentlichen Schlüssels. Also muss ich zusätzlich nochmal den öffentlichen Schlüssel hier in die Überweisung mit reinschreiben. Und dann definiere ich eine Liste mit Ausgängen, mit Zahlungsausgängen, mit Zieladresse, Betrag etc. Und jetzt kommt dann hier unten dran ein kleines Skript. Und das Skript beschreibt die Berechnung oder beschreibt die Berechnung der Unterschrifts, also die Signaturvalidierung beschreibt dieses Skript. Wir kommen im nächsten Punkt mal kurz drauf. Also diese Skripte sind bei Bitcoin, das ist ein forceartiger Dialekt, ich weiß nicht, wer das noch kennt, mit hier Stack und Dup und was da alles gibt. Also so, und die sind auch nicht Turing komplett bei Bitcoin oder bei den Coins, die auf dem Bitcoin Core basieren. Die sind, also man kann da nie Crypto-Kitties damit spielen, weil dort gibt es keine Schleifen und keine If-Abfragen. Das ist einfach bloß ein lineares Skript, was dort durchläuft. Jetzt, ich sehe, die Zeit wird knapp, tätige ich eine Überweisung. Ich habe also Blackcoin gekauft und überweise die an CLT-Test zu der schön bekannten Blackcoin-Adresse und habe nochmal eine Nachfrage, dass ich wirklich so die Überweisung tätigen will und drücke dann OK und dann ist das Geld weg. Jetzt kann ich entsprechend mir in der Transaktionshistorie sehe ich, welchen Transaktionsidentifier diese Transaktion, diese 0,1 Blackcoin an die Adresse hat. Und entsprechend in einem Blockchain Explorer, auf den komme ich dann gleich noch ganz schnell zu sprechen, kann ich mir die Transaktion hier im Rohrtext mal raussuchen. Und hier habe ich mal dieses Skript hier mit Hashen und tralala. Ich habe es auch noch nicht komplett nachvollzogen. Das ist also der Trip. Also ich habe eine Transaktions-ID, kann aus der Blockchain die komplette Transaktion sehen habe hier die 0,1 Blackcoin, die ich an diese CLT-Adresse überwiesen habe, und habe hier die 0,899, also 0,9 minus diesen Fee, den ich mir selbst zurück überwiesen habe. Jetzt gibt es den sogenannten Blockchain Explorer. Habe ich Fragen übersehen? Ich gucke mal hier. Die Zeit ist nämlich auch gleich um, aber ich bin auch gleich fertig. Also wenn keine Frage ist. Hier ist eine Frage noch gekommen. Stromverbrauch, es fehlt die gegenüberstehenden Kilowatt pro Trans-X Kosten bei anderen Dienstleistern wie Visa und normalen Bankzuweisungen. Gibt es dazu Daten? Ja, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Also müsste man, ist natürlich fairerweise, muss ich zugeben, das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Also wenn man jetzt einen Vortrag machen wollte über, der dieses Topic abdeckt, da müsste man dort nochmal sauber recherchieren und wirklich, das Einzige, was ich gesehen habe, die 0,28 Gigahertz, Joule pro Gigahertz, das schaut realistisch aus. Und dann denke ich mal, gerechnet haben die richtig, Visa, Goldproduktion etc., kann man einen eigenen Vortrag füllen mit diesen Sachen. Ich denke mal, beantwortet das die Frage? Okay, ansonsten werde ich es ja hier gleich sehen. Gut. So. So, das ist der sogenannte Blockchain Explorer. Das heißt, es wird in menschenlesbarer Form der Inhalt der Blockchain aufgearbeitet. Und es gibt zwei, einer direkt von Blackcoin, der sieht optisch schöner aus, und einer von Cryptoid, der auf Cryptoid gibt es mehrere solche, gibt es mehrere solche, oder gibt es Explorer für alle möglichen Coins, und der ist der technisch detailliertere. So, Staking, ganz kurz, dient der Netzwerkabsicherung, Voraussetzung, der Daemon läuft ständig und das Wallet ist zum Staking entsperrt, also es wird auf Applikationsebene der Schlüssel eingegeben und auf Applikationsebene wird abgesichert, dass es nur Selbstüberweisungen möglich sind. Also um jetzt Blöcke zu beglaubigen, was wir vor uns ganz am Anfang gesehen hatten. Und für einen Block werden derzeit 1,5 Blackcoin ausgeschüttet. Ich habe mal geguckt, wenn man mal guckt, die üblichen Staker, die machen so 1,5% im Jahr, kann man sich auch einen Deka von kaufen. Das ist eigentlich, also zum Reichwerden ist es nicht. Also man kann nur aus Spaß an der Technik dort mitmachen. Und es gibt noch weitere Anwendungen. Black Hollow Software zur Erstellung von Smart Contracts und die Erstellung von Colored Coins Iris. Dort sind die Links. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt sind noch vielleicht 2 Minuten für Fragen oder so, oder 0,5. Ja, hier gibt's erstmal Mikrofon kommt.
Weil vorhin die Frage kam, welche anderen Currencies irgendwie noch Proof of Stake benutzen. Ich habe jetzt gehört, Ethereum will demnächst von Proof of Work weg und zu Proof of Stake.
Casper ist der Algorithmus, ne, den die verwenden, habe ich mir aber jetzt nicht angeschaut. Ethereum will wechseln, aber
scheinbar ja, das passiert. Die haben halt auch festgestellt, dass es einfach zu teuer wird und zu energieineffizient. Dann ist noch zu beachten, es gibt noch weitere andere Proof of X-Konzepte. Eins davon ist irgendwie so Spacetime, was Filecoin benutzt. Wenn ihr irgendwie leere Terabyte-Backup-Platten rumliegen habt, dann guckt euch das mal an. Die brauchen halt keine Rechenleistung, sondern einfach nur ganz viel Platz auf der Platte. Ja. Noch ein Ding zu diesen Handelsbörsen. Also ich kenne Leute, ja, die auf solchen kleinen Handelsbörsen unterwegs sind und haben sich irgendwie kleine Skripte geschrieben, um so zu gucken, wie sich jetzt verschiedene von den tausenden Mini-Currencies bewegen und versuchen dann ein bisschen was abzugreifen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, da die Transaktionszeiten und Gebühren relativ dämlich sind, läuft das wahrscheinlich so, dass man seine Tokens erstmal an die Börse überweist, dort dann über das Webinterface die ganzen Transaktionen kurzzeitig in einem virtuellen Wallet machen kann, und irgendwann, wenn man das Zeug wieder rausholen will, muss man sich irgendwie darauf verlassen, dass die Börse einem das Zeug wieder zurückgibt. Genau. Da dachte ich mir so, wäre da eigentlich eine gute Idee, so eine Börse selber aufzumachen.
Ja, also das ist so das Ding, was ich auch gefunden habe. Also gut, sagen wir mal so, diese Einfallstore, die ich jetzt in die Kryptowelt hier aufgezählt habe, dann sind sicherlich auch die für Lieschen Müller. Also es gibt sicher noch abgefahreneres Zeug, wenn man sich da rantraut, dort Geld hin zu überweisen oder in irgendwelche dunklen Wechselstuben geht. Ich denke mal, da kann man sicher noch mit weniger Verschnitt hinkriegen, aber das waren die für Lieschen Müller halt.
Was mir jetzt noch einfiel, du sagtest ja, die gerade bei Bitcoin, die Mining-Hardware ist sehr dedicated aufgebaut und dass man da viel Geld reinstecken muss. Andere Währungen, die haben ihren Proof-of-Work-Algorithmus halt irgendwie so gebaut, dass das sehr gut auch im Browser auf Handy-Hardware läuft, also direkt auf End-Consumer-Hardware zugeschnitten.
Genau.
Dass sich das Bitcoin halt nicht lohnt, halt irgendwie dedizierte Chips zu bauen.
Beim Bitcoin ist es halt nur der SHA-256, da lässt sich mit einer Handvoll Registern gut berechnen. Und bei den anderen, also wie was du ansprichst hier, wie Ethereum oder so, die brauchen halt für die Hash-Berechnung eine ganze Menge Speicher. Das kriegt man auf einen dedizierten Schaltkreis nie hin oder nur mit Chipfläche hin, was dann wieder relativ teuer wird. Und insofern ist das mit Grafikkarten oder entsprechend leistungsfähigen PCs und dann mit Schwarmattacke viele effizienter zu meinen als mit Hardware. Okay, hier sehe ich jetzt auch gerade nichts mehr. Ach, hier sind noch eine. Im Moment Proof of Stake, noch mehr Zentralisierung als Proof of Work. Der Teilnehmer mit großen Kontoständen, die Block-Rewards verdienen und tendenziell das Netzwerk kontrollieren. Jein, ich habe es jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden, wie die, Audience Tools, genau. Ja, das jetzt? Die. Ich lese es jetzt nochmal vor. Stromverbrauch, es fehlt die Gegenwart. Gut. So, wo war denn das jetzt? Habe ich hier schon ab? Ja, irgendwie.
Sonst klären wir einfach die Fragen nach dem Vortrag, aber jetzt müssen wir langsam wechseln.
Ja, ich habe das. Ich jetzt driftet die Zeit weg und der nächste Vortrag kommt. Ich freue mich über Post. Ich hatte das axel@miracoli.de. Wer jetzt noch Sachen hat, gerne.
Danke.